Ich würde mal sagen, das ist ein absoluter Grundlagenlernrekord. Sonst sind das immer nur 2, 3, maximal 4 Leute. Und ich hätte nicht erwartet, dass das Thema so ein Magnet ist. Aber ich freue mich umso mehr, dass ihr den Hunger und das Interesse einfach mitbringt, weil es so ein wichtiges Thema ist, was uns alle angeht, solange wir hier auf der Erde sind. Ja, im Himmel wird es alles anders, da können wir ungefiltert und ohne Probleme jeden Pilz, den wir quasi finden, essen. Aber hier auf der Erde muss man Bescheid wissen, welche Pilze man isst. Meine Schwiegereltern gehen immer gerne in die Pilze und Noah wollte unbedingt auch mal Pilze sammeln. Da bin ich mit ihm losgezogen, als wir da bei meinen Schwiegereltern waren. Wir haben jede Menge Pilze gefunden, hatten so ein kleines Körbchen und alles rein und dann brachten wir die nach Hause und meine Schwiegermutter guckte auf die Pilze und sagt, das kann man alle nicht essen. Alle giftig. Ich hatte keine Ahnung davon und dachten wir, okay, ja, wird schon irgendwie hinhauen. Aber diejenigen, die ein geübtes Auge haben, die wissen, worauf man bei Pilzen achten muss, die wissen, dass man diese Giftpilze lieber nicht isst. Und das ist so das perfekte Bild. Ja, der Fliegenpilz, den wir hier abgebildet haben vorne, der sieht wunderbar aus und hat eigentlich der Pilz mit den schönsten Farben, so rot-weiß. Aber er ist sehr, 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 sehr giftig. Alles okay. Ich würde gerne zu Beginn beten und dann können wir in die Lehre starten, die auch übrigens eine Lehre ist. Also wenig nette Storys und viel Inhalt. Und ich hoffe, ihr schreibt mit und könnt es dann alles verarbeiten. Jesus, ich danke dir für diese Gelegenheit heute Abend. Ich danke dir für dieses wichtige Thema. Herr, du hast gesagt, dass du Apostel und Propheten senden willst. Du hast es selbst gesagt, als du über Jerusalem geweint hast, ich werde Apostel und Propheten senden. Und Herr, in deinem Wort lesen wir, dass viele sich darstellen, als seien sie Apostel, aber sie sind es nicht. Dass viele sagen, sie seien Propheten, aber sie sind es nicht. Und du rufst uns auf, in die Reife zu kommen. Du rufst uns auf, zu prüfen und zu testen und zu checken und eine Unterscheidung zu machen zwischen dem, was gut und böse ist, zwischen dem, was echt und zwischen dem, was falsch ist. Jesus, wir bitten dich, dass du das heute Abend benutzt, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, was du für eine Erwartung an uns hast und wie du möchtest, wie wir mit biblischer Lehre, mit Prophetie umgehen und wie wir auch ganz im alltäglichen Leben das Reden Gottes, was wir in unserem Herzen empfinden, prüfen können. Wie wir im alltäglichen Leben, ja, wie Enrico schon vorhin sagte, meine Predigten, die Predigten hier in der Gemeinde prüfen können, Bücher prüfen können, Jesus, und einfach weise sind in dem Umgang, was wir in unser Herz reinlassen, was wir in unsere Hauskreise reinlassen, in unsere Familien reinlassen, in unsere Ehen reinlassen und in unsere Gemeinde reinlassen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Super. Steht die Leitung? Okay. Wir haben insgesamt 7 große Punkte. Und unter manchen großen Punkten verbergen sich dann Unterpunkte. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Und das ist die Frage, was ist das Bild der Lehre? Das Bild der Lehre. Dazu können wir mal eine Schriftstelle aufschlagen. Und zwar aus Römer Kapitel 6, Vers 17. Und wer die Elberfelder Übersetzung hat, kann das mal bitte vorlesen, weil ich nicht schnell was Römer 6, Vers 17. Felix, kannst du das vorlesen? Du hast Elberfelder.
Ich habe eine dicke Bibel. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid.
Was ist das Bild der Lehre? Alle Informationen, die wir erhalten, oder andersrum, nicht die wir erhalten, sondern alle Informationen, alles Wissen, alle Erkenntnis, die wir in unserem Herzen haben und die wir über Gott denken, über sein Handeln, über das, was er tut, wie er redet, alles, was ihn betrifft, seine Pläne, seine Absichten, sein Wesen, alles das, was wir über ihn denken, nennt die Bibel Lehre. Lehre ist nicht in allererster Linie der Dienst des Lehrers, der quasi etwas beibringt und eine Lehre vermittelt, sondern wenn wir sprechen ja oft von einem Weltbild, so könnte man hier sagen, die Lehre, wenn in der Bibel Lehre steht, bedeutet das ein Gottesbild. Und Paulus sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern ihr seid von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das heißt, Paulus und die anderen Apostel, Jesus Christus, wir haben ein Bild von Gott dem Menschen vermittelt. Was er tut, warum er tut, was er tut, was seine Absichten sind, was seine Pläne sind, worauf er Wert legt, was ihm wichtig ist. All das ist das Bild der Lehre. Alle Lehrthemen, die wir finden können, sind in diesem Bild der Lehre enthalten. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Lehre, dieses Bild der Lehre eigentlich alles bestimmt, was wir tun oder nicht tun. Was du über Gott denkst und was deine Erkenntnisse bzw. deine Überzeugungen sind, was Gott von dir will, ist sowas von entscheidend für dein ganzes Leben. Wenn du denkst, Gott ist heilig und Gott will, dass auch du heilig lebst, wirst du dich bemühen, heilig zu leben. Wenn du ein Bild hast von Gott als einem Weihnachtsmann mit einem langen Bart, der dir gerne mal Geschenke gibt, dann wirst du nicht großartig dich darum bemühen, weil alle wissen, der Weihnachtsmann bringt Geschenke, egal ob ich brav war oder nicht. Du wirst nicht großartig dein Leben der Furcht Gottes unterstellen, sondern du wirst so leben, wie es dir gefällt und Gott beschenkt mich ja sowieso. All diese Vorstellungen, die wir haben, ist das fasst die Bibel zusammen unter diesem Begriff, das Bild der Lehre. Jeden Bereich unseres Lebens und jeden Bereich unserer Frömmigkeit hat damit zu tun. Egal, ob es unser Gebetsleben ist, ja, wie wir beten, ob wir beten, wie oft wir beten, ob das unsere Gottesdienste sind, ob das Evangelisation ist, ob das unser Weltbild ist, ob wir an Dämonen glauben, ob wir an alles Mögliche, hat alles mit diesem Bild der Lehre zu tun. Und Paulus sagt, ihr seid gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir haben euch etwas vermittelt, wir haben euch Wahrheiten gezeigt, demonstriert, aus dem Wort Gottes, eine Offenbarung Gottes euch übermittelt, dem ihr jetzt gehorsam sein sollt. Von Herzen gehorsam. So, wenn wir über Lehre reden, dann geht es nicht darum, was lehrt derjenige über Pneumatologie und was für wissenschaftliche Abhandlungen hat er da über, Thomas kennt die ganzen Logis, die es da gibt, alle möglichen Lehren und Abhandlungen, sondern es geht darum, es hat mit unserem Leben zu tun und es ist entscheidend für alles, was wir tun. Deshalb, oder okay, das kommt später, das deshalb. Punkt 2. Wir klären erstmal ein paar Begriffe, das ist so in Punkt 1 und Punkt 2. Dann gehen wir in den theoretischen Teil über und dann am Ende werden wir super mega praktisch. Halleluja. Punkt 2. Gesunde Lehre und gesunde Worte. Kann jemand mal Titus Kapitel 2, Vers 1 aufschlagen? Und genau, wir lassen uns Zeit. Titus 2, Vers 1. Wer es hat, kann es gerne vorlesen.
Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht.
Paulus schreibt diesen Brief hier an seinen geistlichen Sohn Titus und der große Apostel, quasi an den kleinen Apostel. Und er ermahnt ihn und sagt, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dazu gucken wir uns noch eine zweite Schriftstelle an, aus 2. Timotheus 1, Vers 13. Gleich da in der Nähe.
Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind.
Das war 13, oder? Nee, das war schon gut so.
Bewahre das schöne Antwort, gute
Nee, was hast du jetzt vorgelesen? Genau, 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Da haben wir es wieder. Das Muster der gesunden Worte ist genau das Gleiche, was wir von Paulus im Römerbrief gelesen haben. Das Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Die Lehre von Herrn Jesus Christus und die Lehre der Apostel nennt die Bibel selbst gesunde Worte. Ja, wir reden ja sehr viel über gesunde Ernährung. Wenn wir uns gesund und die Grundregel ist ganz einfach, wenn wir uns gesund ernähren, was eigentlich ausgewogen ernähren bedeutet, aber wir machen heute keine Ernährungslehre, dann bleiben wir gesund. Wenn wir uns ungesund ernähren, dann werden wir krank. Stimmt das, Kerstin? Frau 1. ungesundes Essen, ungesunder Körper. Gesundes Essen, gesunder Körper. Genau das Gleiche gilt für unseren geistlichen Menschen. Wenn wir gesunde Worte, gesunde Lehre bekommen, ist unser geistlicher Mensch gesund. Halleluja. Also ich will einen gesunden geistlichen Menschen haben. Ich möchte an meinem Geist und an meiner Seele stark und gesund sein und möchte ihn einsetzen für das, wofür er eigentlich bestimmt ist. Wenn ich mir aber ungesunde Worte zufüge, mir anhöre, mich Informationen aussetze, die die Bibel als negativ, als ungesund bezeichnet, dann wird auch mein geistlicher Mensch früher oder später krank werden. Das kann auf viele verschiedene Arten passieren, kann verschiedene Auswirkungen haben. Da kommen wir dann vielleicht später noch zu sprechen drauf. Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige und das führt zur ewigen Erlösung. Kranke Lehre erzeugt kranke Gläubige und das führt zur ewigen Verdammnis. Selbstverständlich ist das jetzt die letztendliche Stufe, die wir hier aufgezeigt haben, aber manchmal müssen wir die Kontraste sehr stark betonen, damit das uns bewusst wird, wie wichtig das ist. Wenn wir uns füllen mit Lügen über Gott und das nichts anderes ist, diese kranke Lehre, dann wird unser ganzes Leben davon geprägt sein, unser Handeln wird sich verändern und Gott wird kein Wohlgefallen darin haben und das kann dazu führen, dass wir unser Heil verlieren. So ist es, ermahnt uns die Bibel an ganz vielen Stellen, das werden wir dann noch anschauen, pass auf, was du zu dir nimmst. Pass auf wen du hörst. Pass auf, was du mit deiner geistlichen, wem du deine Ohren und deine Augen gibst. 1. Timotheus 4, Vers 16, da steht das nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht vom Apostel Paulus. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Hier sehen wir ganz eindeutig den Zusammenhang zwischen was höre ich, was glaube ich, was daraus kommt ist, wie lebe ich und der Errettung. Pass auf dich selbst auf, sagt Paulus, und achte auf die Lehre. Und wenn du das tust, wirst du nicht nur dich selbst retten, sondern du wirst die retten, die dich hören. Halleluja. Das ist eigentlich ein gutes, wenn einer von euch mal Prediger werden will oder Predigerin, und in der Verkündigung will, das ist ein super Ziel, was man sich setzen kann. Ich möchte, dass diejenigen, die mich hören, gerettet werden. Nicht durch irgendwas, durch irgendwelche anderen Sachen, sondern durch meine Botschaft, durch meine Predigt kann eine Person Heil in Ewigkeit erfahren. Halleluja. So, das sind essentielle Themen, keine Nebensache. Und dass Paulus das so betont, gibt uns einen kleinen Einblick, was schon im ersten Jahrhundert in der Gemeinde eigentlich abgegangen ist. Und wie notwendig das damals schon war. Wie viel mehr heute, die wir 1900 Jahre danach alle möglichen Verirrungen und Verwirrungen im Leib Christi haben. Okay, das waren die zwei kleinen Punkte. Jetzt kommen wir zu den großen. Drittens, jeder Christ darf und soll prüfen. Du hast die Vollmacht, das Recht und den Auftrag und die Verpflichtung, die Lehre, die du dir zuführst, die Bücher, die du liest, die Predigten, die du hörst, anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Keiner ist so geistlich, kein Prediger, ob das der Papst ist oder Benny Hinn oder David Plaschke, niemand ist davon ausgenommen. Jede Verkündigung muss geprüft werden. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich keine Angst davor habe, geprüft zu werden. Ich, in regelmäßigen Abständen, ich denke, ihr könnt das bestätigen, ermutige ich, prüft das. Nehmt nichts an, was ihr nicht selber in der Bibel sehen könnt, was ihr nicht selber lesen könnt in der Bibel. Lasst uns mal ein paar Schriftstellen dazu aufschlagen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21. Hat jemand eine Schlachter?
Ja.
Können Sie das mal bitte vorlesen? Ganz kurz auf Vers.
5, haltet euch fern von den Bösen in jeglicher Gestalt.
Moment. 1. Thessalonicher,
Kapitel
5, Vers 21. Nicht so schlimm, alles okay. Das ist auch gut. Wir sollen uns von jeder, von allen Bösen fernhalten. Ja, genau.
Prüft alles, das Gute behaltet.
Paulus sagt nicht, wenn dir irgendwas komisch vorkommt und du ein komisches Gefühl hast, dann prüf das mal lieber. Er sagt auch nicht, da kommt ein Prediger und der hat solche Hörner, prüf das mal lieber, was der sagt. Der hat so einen komischen Teufelsschwanz und läuft auf Ziegenbeinen. Nein, er sagt, prüft alles. Prüft alles. Und das Gute behaltet. Alles. Alles, was dir, was dieses Bild der Lehre beeinflusst. Alles, was eine Information über Gott, über das, was Gott will, in irgendeiner Form ist, prüft das. Prüft alles. Das Gute behaltet. Und da haben wir auch schon einen kleinen Hinweis auf das, wie unser Herz eingestellt sein soll, wenn wir prüfen. Wir suchen nicht das Schlechte, sondern wir suchen das Gute. Aber dazu später mehr. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1. So, Franz, kannst du das mal vorlesen?
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.
Johannes ermutigt uns und fordert uns dazu auf, die Geister zu prüfen. So, was ist das jetzt? Das ist kein Wir prüfen nicht irgendwelche Geister, die durch Gebäude spuken, sondern wir prüfen die Geister, die in den Propheten sind, die da sprechen. Er redet hier nicht um irgendwelche dämonischen Wesen, die unsichtbar sind und die sollen wir jetzt irgendwie prüfen und testen, irgendwelche Himmelsweltwesen oder sowas. Wenn er davon redet, dass wir die Geister prüfen sollen, dann meint er, wir sollen die Propheten prüfen. Denn der Prophet, der Geistbegabte, redet aus einem Geist heraus. Aber es ist nicht immer der Heilige Geist. Nur weil jemand prophetisch redet, heißt es nicht, dass es der Heilige Geist ist. Interessant, oder? Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Die sind auch heute noch unterwegs. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Eine wunderbare Passage aus dem Leben von Paulus. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Vers 10 und 11. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. In Thessalonich gab es eine Erweckung. Da war Paulus kurz davor. Er war 2 Wochen dort und die halbe Stadt hat sich bekehrt. Und er wurde gesteinigt, übrigens. Und er sagt, aber die hier, die in Beröa sind, hatten eine edlere Gesinnung. Eine edlere Herangehensweise an die Predigt von Paulus. Sie nahmen erstens das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Da war also nicht eine hypokritische Skepsis, wo wir so die Stirn runzeln, na, was wird der mir jetzt erzählen? Und ich erkenne schon an der Frisur, dass es nicht von Gott sein kann. Ich war halt übrigens mein Friseur. Danke. Autogramm jetzt zu jeder von Stunde. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und, nicht ein Aber, sondern ein Und. Sie forschten täglich in den Schriften, ob das stimmt, was der Paulus erzählt. Und ich denke mal, das sieht man aus den nachfolgenden Versen, und sie haben festgestellt, es stimmt. Sie haben es geprüft und es hat sich als wahr und richtig erwiesen. Diese Gesinnung nennt der Heilige Geist, Lukas hier, inspiriert vom Heiligen Geist, nennt diese Gesinnung edel. Eine edle Gesinnung, ein gutes Denken, eine gute Herangehensweise an eine Predigt ist eben nicht, dass ich sage, ich nehme alles ungefiltert auf und ob das nun jetzt alles so biblisch korrekt ist oder nicht, ist doch gar nicht so wichtig. Sondern die edle Gesinnung ist, es muss mit der Bibel übereinstimmen. Und ich erforsche das selbst in der Bibel. Ich nehme die Initiative und ich überprüfe selbst anhand der Schriften, ob das wirklich so ist, was der Verkündiger mir da gerade erzählt. Ob das wirklich so ist, wie es in dem Buch geschrieben steht. Hey Schatz. Das ist eine edle Gesinnung. Wir nehmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, wir nehmen es gerne auf und wir suchen nicht nach Widerspruch in der Schrift, sondern nach Bestätigung in der Schrift. Und das steht im krassen Gegensatz zu einem Kritikgeist, zu einer Haltung der Kritiksucht. wo ich aufgegeilt bin, und ich sage ganz bewusst dieses Wort aufgegeilt bin, daran Recht zu haben. Hallo Dominik. Also jetzt haben wir wirklich einen Besucherrekord. Ein Foto machen dann. Eine kritische Herzenseinstellung sucht nach dem Schlechten, sucht nach dem Falschen und versucht immer, sich selbst zu bestätigen. Das ist ein krasser, das ist überhaupt nicht das, wovon hier die Rede ist. Das ist keine edle Gesinnung, sondern eine schlechte Gesinnung. Wir suchen, wenn wir diese Haltung der Kritiksucht haben, dann suchen wir nach dem Falschen. Wir haben eine Gier danach, Recht haben zu müssen. Und wir haben dabei unlautere und selbstsüchtige Motive. Es geht uns um uns selbst. Nicht um den Prediger, nicht um die Verkündigung und auch nicht um die Heiligen, sondern es geht uns um uns selbst. Wir wollen Recht haben. Jeder von, ja Dominik, der ist schon, kommt rein und ist unter Überführung. Halleluja. So. Jeder von uns hat die Pflicht zu prüfen. Ob deine Gesinnung heute schon so hochedel ist wie die von denen in Beröa, daran arbeitet der Herr noch, aber fang an, diese Pflicht und dieses Bewusstsein dafür bekommen, ich bin verantwortlich für das, was ich in meinen Geist, in mein Herz, in meine Gedanken reinlasse. Nicht der Pastor, der ist nicht für meinen Schutz zuständig. Klar, wir haben auch eine Autorität und wenn wir merken, irgendwie Zeugen Jehovas Bücher kommen hier rein, dann sagen wir, ach nee, das wollen wir nicht und raus mit dem Mist. Aber die letztendliche Pflicht, ich kann dich ja nicht auf Schritt und Tritt verfolgen und jedes Buch und jedes Wort und jeden Artikel, den du liest, irgendwie mitverfolgen und sagen, na, das darfst du und das darfst du nicht. Das ist ja unmündig sein, das ist Baby-Christentum. Jeder von uns hat die Pflicht zu prüfen und zu checken und zu testen. Amen?
Amen.
Okay, Punkt 4. Die zwei Arten der Unterscheidung. Ja, es sind viele Infos, ich weiß. Da tut die Hand dann irgendwann weh. Also schon bei der Hälfte, könnte man meinen. Okay. Die zwei Arten der Unterscheidung. Kann bitte mal jemand aufschlagen? 1. Korinther 12, Vers 10.
1. Korinther 12,
Vers 10. Kathi, liest dir das gleich mal vor,
so muss ich nicht schreiben.
Wenn ich ein Papier drin habe,
Erster Korinther 12, Vers 10. Bitte laut vorlesen.
Einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen.
Der Punkt 4.1 ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist die erste Art, die Bibel kennt, um die Geister bzw. sehr zu unterscheiden und zu prüfen. Die Gabe der Geistesunterscheidung ist eine übernatürlich von Gott zugeteilte Gabe, die den Ursprung, die Kraft und die Auswirkungen dämonischer bzw. menschlicher Dienste zu durchschauen weiß. Ich sage das nochmal. Sie ist eine übernatürliche, von Gott zugeteilte Gabe, die den Ursprung, die Kraft und die Auswirkungen von dämonischer bzw. menschlicher Lehre oder / Dienste zu durchschauen weiß. Wir hatten schon vorhin über diese Sache gesprochen, Franz und ich. Er fragte, ja, geht es hier um diesen und jenen Prediger? Ist das der Anlass? Und ich habe gesagt, nein, das ist nicht der Anlass, aber an den habe ich auch gedacht. Und zwar ist das ein Prediger, der vor, sage ich mal, 3-4 Jahren in der charismatischen Szene aufkam und viele waren sehr begeistert von ihm und fanden ihn ganz toll. Und einmal hat er abends gesagt, komm, wir hören uns mal eine Predigt von dem an. Und wir haben den angemacht und mir wurde schlecht in den ersten 2 Minuten. Und ich wusste, das ist nicht etwas, was von Gott gekommen ist. Das ist niemand, der von Gott gebraucht wird. Und ich habe gesagt, mach das aus, ich halte das nicht aus, diesen, ihr wisst schon, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Und jetzt, wir haben zwischendurch immer mal wieder Leute getroffen, die Erfahrungen mit diesem Dienst gemacht haben und die sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt kam raus, war ein großer Artikel in der Idea Spektrum, dass er mindestens 18 Frauen sexuell missbraucht hat und dass er massiv geistlichen Missbrauch betrieben hat. Und ich war nicht, habe mich nicht gefreut darüber, aber ich war zufrieden und wusste, danke Geist Gottes für die Gabe der Geistesunterscheidung. Jeder andere hätte sagen können, ey, warum lehnst du den ab? Der predigt doch hier, der hat doch nichts Unbiblisches gesagt. Aber das ist die Geistesunterscheidung. Der Heilige Geist in uns schenkt uns Gefühle zu bestimmten Diensten und Dingen, wo wir merken, davon halte ich Abstand. Genauso wie er in uns eine Sehnsucht und etwas schafft, was uns zu etwas hinzieht, was gut ist, was unseren Geist erbaut. Das heißt nicht, dass wir nur nach Gefühlen gehen. Und das ist auch nicht die hauptsächliche Art, wie wir Dinge prüfen. Übrigens. Aber diese Gabe der Geistesunterscheidung ist enorm wichtig für den Leib Christi, sonst hätte sie Gott nicht gegeben. Weil wir durchschauen oft nicht, was hinter den Fassaden steckt. So ist es eine Gabe wie jede andere, die durch Eifern und Gebet erhalten wird. Wir können Gott darum bitten. Eifert um die geistlichen Gaben, strebt aber nach der Liebe, sagt Paulus. Und auch um diese Gabe sollen wir eifern, sollen wir uns bemühen bei Gott, ihm in die Ohren liegen, vielleicht auch fasten, beten. Herr, schenk uns Geistesunterscheidung und Gott wird sie uns geben. Wenn wir bei einem Dienst oder bei einer Predigt ein unsicheres Gefühl haben und wir wissen nicht so richtig, oh, was, der redet so komisch oder irgendwie, oh, das irgendwie ist da was komisch bei mir, dann fälle, es ist ein Hinweis ganz allgemein, fälle nicht zu schnell ein Urteil. Neutralität ist erstmal nichts Schlechtes. Wir wollen nicht in der Gefahr gehen, nur weil mir die Nase nicht gefällt oder der Dialekt nicht gefällt oder die Art und Weise, wie er schreibt, nicht gefällt, dass ich dann sage, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl, das ist wahrscheinlich keiner von Gott. Sondern wir wollen ganz langsam vorgehen und Neutralität ist erstmal nichts Schlechtes. Genauso wie wenn du in einem Gottesdienst gehst, wo irgendwelche wilden Manifestationen abgehen und da fängt irgendjemand an zu bellen wie ein Hund oder zu klatschen oder zu krölen wie, keine Ahnung, wie ein Löwe oder sowas. Bleib erstmal neutral. Sag nicht, boah, das muss der Heilige Geist sein. Und sag aber nicht, das ist the devil. So, wir bleiben erstmal neutral. Das ist eine relativ gute Regel, bis wir Klarheit haben. Das nur nebenbei. Die Haltung der Neutralität ist sehr wichtig gegenüber Diensten, Kraftwirkungen und Manifestationen von Geistern. Die Gabe der Geistesunterscheidung kann nicht geübt oder gelernt werden. Auch wenn das manche so ein bisschen hier tun, als ob, aber du kannst Geisterunterscheidung nicht üben. Und du kannst es auch nicht lernen. Du kannst sie nur von Gott geschenkt bekommen. Und das führt uns direkt hin zu unserem zweiten Punkt. 4.2. Wir prüfen durch den Gebrauch des Verstandes. Das klingt irgendwie, also wir in unserer charismatischen Szene reden ja nicht allzu oft vom Verstand. was bedauerlich ist. Denn man könnte meinen auch, dass der Verstand etwas Negatives ist oder dass wir unsere Gedanken, unseren Kopf irgendwie ausschalten müssen, um Gott wirklich zu begegnen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir prüfen, indem wir unseren Verstand verwenden. Hebräer Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Ist die Verbindung unterbrochen? Hebräer 5, Vers 12 bis 14. Eine hochinteressante Bibelstelle, die uns einen guten Einblick gibt. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. So schön, dass hier das Wort Schule drin vorkommt. Weil das hat sehr viel damit zu tun, wie wir prüfen. Das unterscheidet sich radikal zu dem ersten Punkt. Wir prüfen durch den Gebrauch unseres Verstandes. Und das ist etwas, was ich lernen kann, was ich üben kann und was meine eigene Initiative erfordert. Was mein Verstand erfordert. Du liest die Bibel nicht mit deinen Emotionen, nicht mit deinen Gefühlen. Du liest sie mit deinen Augen und diese Informationen, die du liest, gehen in deinen Kopf rein, in deinen Verstand. Seid vorsichtig vor Predigern, die sich lächerlich machen über Leute, die denken, die sich lustig machen über Menschen, die das Wort Gottes studieren, die darin auch in Theologie auch eine ernstzunehmende Sache sehen. Seid vorsichtig. Die Frage ist, warum sagt jemand sowas? Könnt ihr euch selber mal drüber Gedanken machen. Hier sagt uns der Schreiber vom Hebräerbrief, wir konsumieren das Gute. Er benutzt ja ein Bild von einem Baby, das trinkt Milch. Ja? Und es wächst natürlich auf. Und das Baby will dann irgendwann nicht mehr nur Milch, sondern möchte dann auch Fleisch, möchte Cornflakes, möchte alles, was wir auch essen, wollen die dann auch essen. Haben wir bei allen drei Kindern erlebt, die sitzen am Tisch und die wollen dann nicht mehr ihren Brei oder was, sondern die wollen das, was wir haben. Und dann werfen wir das da so vor wie bei den Löwen. Raubtierfütterung. Und so wird ein Kind erwachsen, indem es immer wieder gute Nahrung zu sich nimmt. So entwickelt sich ein Kind. Und genau dasselbe gilt für uns im Geistlichen. Wir beschäftigen uns mit dem Guten, mit dem Nahrhaften, mit dem Echten, mit dem, wo wir wissen, das ist durch und durch gut. Und wir lassen das in unsere Gedanken einsinken und in unser Herz einsinken. Es wird Teil unseres Lebens. Wir lernen Bibelverse auswendig. Wir benutzen die Bibel im Gebet. Wir fangen an, über die Bibel zu reden. Wir haben Übungen. Wir schulen uns selbst mit dem Wort Gottes. Wir gewöhnen uns an den Umgang mit dem Guten. Und dadurch reifen wir. Wir reifen nicht, indem wir auf die Suche gehen nach dem, was alles verkehrt ist. Wir reifen durch den Umgang mit dem Guten, mit dem Nahrhaften, mit dem Echten. Das sollte unsere Hauptaufmerksamkeit erfordern. Kann ich mal gucken, was ich hier. Dieses Prüfen, diese Unterscheidung können wir durch Umgang mit dem Guten erlernen, weil wir an das Gute gewöhnt sind. Und wenn dann etwas Schlechtes in unsere Hände kommt, wir werden das schon mitkriegen. Wenn da ein, bei uns ist immer das Beispiel mit der Milch, mein Schwiegervater kam mal zu Besuch und Kadi roch an der Milch für den Kaffee und musste, naja, das geht schon noch. So, und bis heute erzählt mein Schwiegervater immer wieder dieselbe Geschichte, dass er die Milch in seinen Kaffee gegossen hat und getrunken hat und sofort kam es wieder raus, weil es schlecht war. Und da regt er sich heute noch drüber auf, dass wir ihm schlechte Milch vorgesetzt haben. Aber weil er an das Gute gewöhnt ist, weil er weiß, wie Kaffee mit vernünftiger Milch schmeckt, spuckt er sie sofort aus, weil er merkt, da stimmt etwas nicht. Das ist etwas Schlechtes, etwas Ungesundes, etwas, was über das Datum ist und was verdorben ist. Und wenn du geübt bist im Wort Gottes, wenn du die biblischen Grundwahrheiten kennst, wenn du darauf dein Leben aufgebaut hast, wenn du lebst durch die Bibel, durch das Wort Gottes, du spuckst es automatisch aus, wenn da so was Verdorbenes reinkommt. Das verträgst du nicht. Halleluja. Ich habe noch aufgeschrieben, dieses Prüfen kann man lernen, darin besser werden durch Übung und Umgang mit dem Guten. In Klammern nicht mit dem Schlechten, wie die Hobbykritiker. Die machen sich dann so kleine Homepages und dann der Prediger ist schlecht und der ist böse und der ist vom Teufel und das ist der Antichrist und das ist ein falscher Prophet und dann kannst du stundenlang dich damit beschäftigen, wer alles böse ist. Das ist überhaupt nicht das, was hier gemeint ist. Halleluja. So, jetzt wollen wir ein bisschen näher eingehen auf die Kriterien zum Prüfen, aber erst gehen wir darauf ein, was sind denn keine Kriterien zum Prüfen? Also fast genauso wichtig wie die echten Kriterien zum Prüfen. Was sind keine Kriterien zum Prüfen? Bist du bei dir, kannst du das von meinem Wasser trinken? Ihr denkt vielleicht, das muss nicht sein, uns reicht doch zu, die Kriterien fürs echte Prüfen zu wissen. Aber wer schon ein bisschen unterwegs ist unter Christen und weiß, wie manche Christen so ticken, schadet es uns nicht zu hören, was denn keine Kriterien sind zum Prüfen. Erstens, ich habe keine Nummern, ich sage einfach mal. Die äußere Erscheinung des Verkündigers. Das spricht Kleidung, Frisur, Hautfarbe, die Sprache und so weiter. Da wird es schon kritisch. Sind keine Anzeichen zum Prüfen. Ob jemand eine zerlotterte Hose trägt, heißt nicht, ob der von Gott kommt oder nicht. Ob jemand lange Haare hat als Mann oder ganz kurz geschorene Haare hat, oder eine Frau mit kurzen Haaren, heißt nicht, ob er oder sie das Wort Gottes verkünden oder nicht. Das ist ganz wichtig. Was ist noch kein Kriterium zum Prüfen? Sympathie oder Antipathie? Es gibt so Leute, die mag ich einfach. So, und weil ich die mag, müssen die Felix, egal. Es gibt Leute, die mag ich einfach und weil ich die mag, müssen die doch Propheten des Herrn sein. Was die sagen, das stimmt doch, weil ich mag die ja. Das ist ein fleischliches, seelisches Denken, was nichts mit der Bibel zu tun hat. Ob ich jemanden mag oder nicht, ob der mir sympathisch ist oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob das, was der verkündigt, wahr oder falsch ist. Und genauso, ganz ehrlich, ich mag den Papst. Ich finde den richtig cool, wie der sich gibt, wie der so redet, was der so macht im Gefängnis, da die Füße waschen und so. Ich mag den Franziskus, der ist sympathisch. Aber glaube ich deswegen das, was er sagt? Sage ich deswegen, dass er ein Prediger ist des Evangeliums? Überhaupt nicht, das ist ein falscher Lehrer, eben ein Verführer von Millionen. So, meine Sympathie hat nichts zu sagen. Ihr denkt, das ist eigentlich logisch, aber die meisten Leute finden den Papst toll, so was er sagt, und das muss doch gut sein. So 10%, so das ist ein Äußeres, das ist alles richtig gut, also der Rest wird auch schon stimmen. So gehen wir nicht ran. Genau dasselbe gilt für Antipathie. Ich habe dann extra nachgeschlagen heute Vormittag, was denn Antipathie eigentlich bedeutet. Jemanden nicht mögen oder jemanden ablehnen. Wenn einer kommt, weil der anders redet, weil der anders aussieht und ich den irgendwie nicht ausstehen kann, das hat nichts damit zu tun, ob das ein Prediger, ein wahrer oder ein guter Lehrer ist, der das Wort Gottes verkündigt oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob ich den mag oder nicht. Um genau zu sein, meine Lieblingsprediger sind alles Leute, die ich eigentlich nicht wirklich sympathisch finde. Also die ich schon wegen ihrem Dienst sympathisch finde, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht so wohlfühlen in ihrer Gegenwart. Und es gibt mir auch einen gewissen Frieden, dass auch diese Antipathie, die ich ausstrahle, nicht das Entscheidende ist. Halleluja. Was ist noch kein Kriterium, um zu prüfen? Gute oder schlechtes Gefühl? Gute oder schlechte Emotionen, die ich empfinde bei einer Predigt, bei einem Buch, sind kein Kriterium, um festzustellen, ob das Gesagte, das Gesprochene, das Geschriebene wirklich von Gott kommt. Manchmal habe ich ein schlechtes Gefühl, einfach nur, weil die Art und Weise anders ist, weil ich einen schlechten Tag habe, weil ich mit der Denomination, von der dieser Prediger jetzt gerade kommt, schlechte Erfahrungen gemacht habe. Deswegen habe ich da ein schlechtes Gefühl. Das muss aber nicht heißen, dass derjenige wirklich schlecht ist oder schlechte Sachen sagt. Genau, oder wegen Überführung. Viele fühlen sich in meinen Predigten schlecht. Und ich sage, Halleluja, danke Jesus. Das ist ja der Sinn bei Überführung, dass man merkt, man ist verkehrt. Und das ist immer ein negatives Gefühl. Und genauso wenig gute Gefühle. Das ist noch viel wichtiger bei uns Charismatikern. Der ein paar Witzchen reißt und wenn der dann so betet und dann kommt die Gänsehaut und ja, das ist bestimmt Gott, der da durch ihn spricht. Nur weil ich gute Emotionen bei diesem oder jenem habe, heißt es nicht, dass das vom Herrn kommt, was er sagt oder tut. Was ist noch kein Kriterium? Zeichen, Wunder, Heilungen. Die Leute werden doch geheilt. Das muss doch von Gott sein. Da ist ein Wunder passiert, Beine nachgewachsen, Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden, Blinde sehen, Taube hörend. Das muss doch vom Herrn sein. Ihr Lieben, das ist eine riesengroße Falle, in der viele Gläubige stecken. Das Wort Gottes sagt uns, dass das Haupttäuschungsmanöver vom Feind in den letzten Tagen Zeichen und Wunder der Lüge sein werden. Heilungen, wo alle werden sagen, oh wunderbar, da so viele gesund. Und du willst jetzt sagen, das kommt nicht von Gott. Zeichen, Wunder und Heilungen, irgendwelche äußeren Kraftwirkungen sind keine Kriterien, um zu prüfen. Genauso wenig wie Zeugnisse, die ich von anderen gehört habe, was sie durch diesen oder jenen Dienst erlebt haben. Sogenannte Empfehlungen. Boah, der Prediger ist richtig gut. Ey, da habe ich so einen Segen empfangen in der Versammlung. Schalte deswegen deine Prüfsinne nicht ab und denk, na, wenn der das gut findet, dann wird es schon in Ordnung sein. Da gehe ich da jetzt hin und ich öffne mich ganz und nehme alles für bare Münze. Nur weil das ein anderer gut findet, wo du denkst, der wird das schon gecheckt haben, heißt es nicht, dass das wirklich von Gott kommt. Genau, da sind wir wieder bei demselben Punkt. Du bist für dein Herz, für deinen Geist und auch für deine Familie, für deinen Hauskreis verantwortlich zu prüfen. Was ist noch kein Kriterium? Ein guter Charakter und eine saubere Lebensführung. Ein guter Charakter und eine saubere, reine Lebensführung ist kein Kriterium. Wenn ich die Botschaft eines Verkündigers daran prüfe, wie sein Charakter ist, dann prüfe ich ja nicht die Botschaft, dann prüfe ich den Prediger. Der kann mir alles Mögliche auftischen, weil der so ein heiliges Leben führt, weil der so viel betet, weil der so viel fastet, weil der so eine tolle Ehe führt, weil der so tolle Kinder hat, in seine Gemeinde ist so toll. Das muss ja stimmen, was der sagt. Das ist garantiert ein Mann Gottes. Denkt nicht, dass der Teufel dass der Teufel hier sagt, Achtung, Achtung, jetzt kommt der falsche Prophet und dann ja auf Ziegenbeinen kommt der mit seinen Hörnern hier rein und will sich an die Kante stellen und wir kriegen es alle nicht mit und auf einmal steht der falsche Apostel hier. Der Teufel verkleidet sich, sagt Paulus, als Engel des Lichts. Also ist es nichts Verwunderliches, sagt er im 2. Korintherbrief, dass auch diejenigen, die ihm dienen, sich als Apostel verkleiden. Aber sie sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die nach außen hin scheinen wie die Engel, aber nach innen hin ist da nichts Gutes. So, wir prüfen nicht anhand vom Charakter einer Person, ob deren Dienst von Gott ist oder nicht. Da schneidet der Papst ganz gut ab. Aber ich prüfe nicht anhand dessen, sondern ich prüfe ihn anhand dessen, was er erzählt. Weil sein Charakter beeinflusst mein Gottesbild nicht, sondern das, was er sagt, was rüberkommt bei einer Predigt, was rüberkommt bei einem Buch, das prüfe ich. Amen. Sorry, Dominik, dass ich das jetzt... Halleluja. Und was ist noch kein Kriterium zu prüfen? Visionen, übernatürliche Leitungen, Träume, Offenbarungen, Stimmen von sonst woher, Verzückungen, Naturzeichen und so weiter und so weiter. Okay, sorry, ich darf mal ein bisschen langsamer an. Visionen, übernatürliche Leitungen, Träume, Offenbarungen, Stimmen, ja, alles, was uns, kommt uns alles gar nicht so unbekannt vor. Naturzeichen, Verzückungen und so weiter und so weiter. Wenn du es nicht kennst, ist nicht so schlimm. Halleluja. Gott hat mir gesagt, dass dieser Prediger vom Herrn ist. Ach so. Na, aber hast du schon mal geguckt mit der Bibel, wie das übereinstimmt? Der Herr hat zu mir gesprochen. Das ist, so redet jemand, der verführt ist. Verführt, betrogen. Wir hatten mal, sind mal einem Typen begegnet, der hat vor dem Gottesdienst, vor dem Gebetstreffen eine Zigarette geraucht und der Rauch kam raus aus seinem Mund und verwandelte sich in einen Adler und er hat das als ein prophetisches Zeichen gesehen und wir saßen da und dachten, what the... Also, wir können alles Mögliche nehmen und als Zeichen von Gott interpretieren. Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Vision, ich soll zu dieser Konferenz gehen. Erstens, wer sagt dir, dass die Vision von Gott war? Wir sind so naiv, wenn es darum geht, Übernatürliches zu empfangen. Wir sind so naiv und denken, der Feind schläft und der offenbart sich nur in der Drogen- und in der Pornoszene irgendwo. Wir sind so naiv. Nur weil wir etwas hören im Herzen, nur weil wir etwas sehen in Träumen, heißt es nicht, dass das vom Herrn kommt. Das ist kein Kriterium, um zu prüfen. So, und ihr seid bestimmt schon drauf und dran. Was ist das eine, das große, das wichtige, das im Vordergrund stehende, das hauptsächliche Kriterium, um Lehre, Verkündigung, Prophetie und alles andere, was das christliche Leben betrifft, zu prüfen? Und das ist, ihr werdet schon erratet haben, dieses Buch, die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Anhand der Bibel prüfen wir. Ja, aber David, woher soll ich denn wissen, was in der Bibel steht? Indem du sie liest. Überraschung! Indem du sie liest. Und zwar nicht Bücher über die Bibel, sondern die Bibel. Indem du nicht Leuten zuhörst, die schon die Bibel gelesen haben und die den ganzen Tag die Bibel offen auf dem Tisch liegen haben, sondern indem du sie liest. Du wirst nicht geistlich reif, du fängst nicht an zu unterscheiden, wenn die Bibel in deinem Regal steht. Und auch nicht, wenn du die Losung liest, einmal am Tag. Sorry, aber... Ich finde das nett, das christliche Orakel, aber das führt uns nicht in eine Reife im Wandel mit Gott hinein. die ursprüngliche Erfinder der Losungen waren sich dessen auch sehr wohl bewusst. Es ging ja damals darum, die in aller Welt in 30 Nationen verstreuten Herrnhuter geistlich zu verbinden, dass sie jeden Tag dasselbe Bibelwort haben. Aber dass sie, die haben dann nicht gesagt, gut, jetzt ist mein Bibeltank gefüllt, sondern die haben trotzdem die Schrift gelesen. Wir verdrehen das, wir lassen das Schriftlesen weg und begnügen uns mit einem Krümelchen. Okay, das Wort Gottes ist das Kriterium zum Prüfen. Alles, was ich höre, muss durch dieses Sieb gehen. Okay, wir nehmen das mal ein bisschen auseinander. 6.1. Was sind Prinzipien zum Prüfen anhand der Schrift? Was sind die Prinzipien, auf denen wir unsere Denkweise aufbauen? Was sind die Wahrheiten, von denen wir überzeugt sind, dass nur durch die Schrift geprüft werden kann? Das Wort ist die einzig unveränderbare, verlässliche Messlatte für Wahrheit. Das Wort Gottes, die Bibel, ist die einzige, und es gibt keine andere, die einzige unveränderliche Messlatte für Wahrheit. Ich bin so froh, dass ich das so früh in meinem christlichen Wandel eingeflößt bekommen habe. Und ich tagtäglich fast gehört habe, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Ich war so happy, als ich den Charlotte traf, da war ich noch kein Jahr Christ. Und ich war genauso drauf und ich habe gesagt, Halleluja. Das Wort, die Bibel. Das ist das einzig Wahre, worin wir wachsen und woran wir Wahrheit prüfen. Es ist die einzig unveränderbare Messlatte für Wahrheit, weil die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Ich sage die Schriftstellen einfach mal an, dann müssen wir das jetzt nicht unbedingt aufschlagen, da haben wir für die anderen Sachen mehr Zeit. 2. Petrus 2, Vers 20 und 21. Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. 2. Petrus 2, Vers 20 und 21. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Das Wort wird nie vergehen und muss erfüllt werden. Das steht in Lukas 21, Vers 22 und 33. Ich finde das so wunderbar. Die Schrift, das Wort wird nie vergehen und sie muss erfüllt werden. Lukas 21, Vers 22 und 33. Halleluja. Gott hat sich selbst geknetet. Er hat gesagt, ich habe es einmal gesagt, ich muss das jetzt auch machen. Ja Gott, kannst du nicht mal eine Ausnahme machen wegen der einen Prophetie da? Die muss jetzt, das ist so kompliziert, das jetzt in die Wege zu leiten. Gott hat sich verpflichtet, was er versprochen hat, das hält er. Die Schrift muss erfüllt werden. Das war auch die Hingabe von Jesus. Er sagte dies und dies, damit die Schrift erfüllt werde. Auch das Neue Testament gilt als Schrift. Da, jetzt kommt die Begründung, ja, ich tue das nicht einfach nur so sagen, weil es gibt Leute, die argumentieren so, wie dass das Neue Testament, als das geschrieben wurde, war das Neue Testament ja noch gar nicht da. Das heißt, wenn da Schrift steht, ist da nur das Alte Testament gemeint. Und das Neue Testament ist schon Teil der katholischen Tradition. Das ist eine Logik, der ich nicht folgen kann. Das Neue Testament gilt zu Recht als Schrift, da es von den Aposteln Jesu und von Paulus verfasst wurde. Das sind die Autoren des Neuen Testamentes, neben den Evangelien. Die Briefe, die Lehrbriefe. Petrus selbst bezeichnet, ich habe die Bibel steht jetzt nicht, 2. Petrus Kapitel 3 steht das, glaube ich, ziemlich am Ende. Petrus selbst beschreibt, bezeichnet die Briefe des Paulus als Schrift. Als Gott eingegebene Schrift. Auf der gleichen Riege wie die Propheten und wie Mose, wie die Schriften des Alten Testamentes. Ich kann euch das mal kurz aufschlagen hier. 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Amen. Was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus selbst, der einer der Hauptapostel der ersten Gemeinde, sagt, die Schriften des Paulus gehören mit zu Schriften der Bibel. Der Kanon ist quasi in sich abgeschlossen. Alle Schriften des Neuen Testamentes wurden im ersten Jahrhundert gefertigt und nicht erst irgendwann später. Halleluja. Das könnte man alles noch näher beleuchten, aber das ist heute nicht das Thema. Jede Aussage, jetzt kommt das nächste Prinzip. Ja? Also das war jetzt das erste Prinzip, war, das Wort ist die einzig unveränderbare und unvergängliche Messlatte für Wahrheit. Das nächste Prinzip. Jede Aussage von Lehre, Predigt, Büchern und so weiter muss sich am Wort Gottes messen lassen und darin zumindest sinngemäß zu finden sein. Ich sage es gerne noch einmal. Jede Aussage von Lehre, Predigt, Büchern und so weiter muss sich am Wort Gottes messen lassen und darin zumindest sinngemäß zu finden sein, beziehungsweise Bestätigung finden. Wir machen dann noch in Punkt 7 ein paar Übungsaufgaben, wo wir echte Zitate nehmen und dann einfach mal das in die Runde geben, wie man sowas entlarvt. Halleluja. Aussagen, die ganz offensichtlich nicht mit der Bibel übereinstimmen, die aber daherkommen als Erkenntnis über Gott, sollen wir verwerfen. Nicht nur ignorieren, sondern verwerfen. Weg damit. Damit will ich nichts zu tun haben. Für Gott, für die Apostel, war diese Lehre über Gott, diese Lehre über die Nachfolge, so dieses Bild der Lehre, so etwas Heiliges, so etwas Kostbares. Hab Acht auf die Lehre und auf dich selbst. Denn wenn du dies tust, wirst du nicht nur dich selbst, sondern auch diejenigen, die dich hören, retten. Nächstes Prinzip. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Ja, Summand plus Summand ist Summe.
160.
Psalm 119, Vers 160. Das bedeutet... Nee, das sind immer noch Prinzipien anhand. Wahrheit. Lies mal vor.
119, 160.
Die Summe des Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Das heißt, wir können nicht die Schrift nehmen und uns die Lieblingsrosinen rauspicken. Ja, im 3. Johannes steht ja, mein Kind, ich will, dass es dir wohl ergehe und dass du in deiner Seele nie irgendwelchen Mangel hast. Und so, Halleluja, das nehme ich. Danke, Herr. Oder ich will, dass du reich bist. Oder du kannst aus der Bibel dir alles Mögliche zusammenzimmern, wenn du es denn willst. Du kannst viele verschiedene Frauen haben, gleichzeitig. Du kannst alle möglichen Sünden begehen. Du kannst ein lockerflockiges Leben führen. Du kannst saufen, fressen, Sex, Truck, Rock'n'Roll, alles kein Problem. Kannst du dir alles aus der Bibel bestätigen. Und deshalb ist ein ganz wichtiges Prinzip. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Ich sehe die Bibel als Gesamtes. Wir kommen dann noch auf den kleinen Kontext zu sprechen, aber wir sehen die Bibel auch im großen Kontext. Die 66 Bücher. Ich kann nicht mehr einen Vers rausnehmen, den überbetonen und die, die dem widersprechen, ignorieren. Das funktioniert nicht. Da geht dann das Interessante los, wenn sich Bibelverse scheinbar widersprechen, das dann in Einklang zu bringen. Aber ich sage deswegen nicht, das ist falsch und das ist richtig, sondern ich sehe, das Wort Gottes als Summe ist Wahrheit. Nächstes Prinzip zum Prüfen anhand der Schrift. Oder nee, hier würde ich noch was dazu sagen. Ich habe die Schriftstelle nicht aufgeschrieben. Wir betrachten stets das Gesamtzeugnis der Schrift. Die Bibel legt die Bibel aus und erklärt sie. Geistliches wird geistlich gedeutet. Das ist 1. Korinther 2, Vers 13. Geistliches wird geistlich gedeutet. Was machen die da so Lustiges? Der steht drauf vom Stift zum Meister. 1. Korinther 2, Vers 13. Okay. Der Kontext, das heißt der Zusammenhang einer Schriftstelle, muss bei einer Auslegung immer betrachtet werden. Das sind ganz einfache Baby-Step-Prediger-Regeln, dass wenn ich über eine Bibelstelle predige, dass ich mir immer die Verse davor und die Verse danach durchlese, weil dann ergibt die einzelne Bibelstelle dann Sinn. Ich lese immer den gesamten Abschnitt der Schrift. So verstehe ich die einzelnen Verse. Und das ist ganz wichtig beim Prüfen. Weil oft wird die Satansbibel oder irgendwelches Mormonzeug zitiert, sondern es kommt Schrift, Wort aus dem Zusammenhang gerissen und deshalb entstellt im Sinn. Und eine ganz andere Botschaft wird transportiert. Ein gutes Beispiel ist die Versuchung Jesu in der Wüste. Der Teufel nimmt Jesus auf die Zinne des Tempels und sagt, stürz dich runter, denn es steht doch geschrieben. Die Engel des Herrn werden dich auf den Händen tragen und dass du dich nicht an einen Stein stößt. Also Hobby-Theologen müssen wir sagen, ja, der Teufel hat eine ganz gute Theologie, ja. Es steht ja geschrieben, also kann man das ja eigentlich machen. Aber er hat den, Gesamtkontext außer Acht gelassen. Psalm 91, wo diese Schriftstelle herkommt, sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wir hatten das ja auch am Sonntag. Weil er an mir hängt, will ich ihn bewahren. Die Bewahrung, der Schutz Gottes, trifft für uns nur zu, wenn wir uns seiner Führung und seiner Leitung unterstellen. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel von, wir betrachten die Bibelstellen im Kontext. Halleluja. Okay. Jetzt das letzte Prinzip zum Prüfen anhand der Heiligen Schrift. Der Heilige Geist spricht und offenbart Wahrheit weiterhin, aber nie konträr zur Heiligen Schrift, und er fügt der Schrift als absolute Messlatte auch nichts hinzu. Ich sage nochmal ganz langsam. Der Heilige Geist spricht und offenbart weiterhin, aber nie konträr zur Schrift. Und er fügt der Schrift als absoluten Messlatte auch nichts mehr hinzu.
Amen.
Ich fand das so schön, einmal waren, kam Felix zu Besuch und einmal, ja, oft kam er zu Besuch, aber einmal von diesen vielen Malen traf er unten bei unserem Haus einen Mormon. Und ich fand es so cool, wie Felix da reagiert hat. Und er wollte ihn natürlich gleich und missionieren, bekehren. Und Felix sagt zu ihm, ja, wissen Sie, haben Sie mal gelesen, was ganz am Ende von dem Buch, was ganz am Ende der Bibel steht? Verflucht ist, wer etwas hinzufügt. Und er natürlich, kannst du dich noch erinnern? Und er ist natürlich outraging, ja, total abgegangen. Die sollten sich demütigen und das Buch Mormon lesen und bla 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 bla. Aber das ist ein ganz enorm wichtiges Prinzip. Sonst kann hier jeder daherkommen und sagen, ich habe eine Offenbarung vom Herrn, das ist hier die zweite Offenbarung. Nein, am Ende des Buches steht, wer etwas hinzufügt. Und natürlich ist es da in Bezug auf das Buch der Offenbarung geschrieben. Aber wir können das gut und gerne auf den Gesamtkanon der Schrift anwenden. Sagen, wer etwas hinzufügt, ist verflucht. Die Schrift ist die Schrift. Und wenn ich Gott sei Dank offenbart der Heilige Geist ja noch weiter, aber er offenbart meistens, hauptsächlich, aus dem Schriftwort heraus. Mich trifft nicht der Schlag, ich gucke die Bäume an und auf einmal, boah, ich bin so überwältigt, sondern ich lese das Wort Gottes und er offenbart mir die Schrift. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit führt. Jesus sagt, von dem Meinen wird er nehmen und euch offenbaren.
Das sind noch ein paar Probleme. Du weißt, es ist hart heute.
Heute ist ein bisschen tougher als sonst.
Du schlägst uns alle ab.
6.2. Seine Frage: In welchem Bezug steht die Lehre zu Grundwahrheiten der Heiligen Schrift? Denk dran, es geht darum, wie wir prüfen. Und das ist auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Wenn wir Lehre, wenn wir Offenbarungen, wenn wir Bücher lesen, dass wir immer gucken, wie steht diese Lehre, diese Predigt zu Grundwahrheiten der Heiligen Schrift. Was sind Grundwahrheiten? Ich zähle mal einige auf. Die Sündhaftigkeit des Menschen. Da gibt es heute Dutzende davon, die das leugnen, wo wir die Beine in die Hand nehmen sollten. Das ist eine der grundlegendsten Offenbarungen und Wahrheiten der Heiligen Schrift, dass der Mensch sündig ist. Die Gottheit Jesu. Die Gottheit des Heiligen Geistes. Der Sühnetod Jesu am Kreuz. Das ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Wahrheit. Wenn da jemand kommt und mir erzählt, dass wenn ich gestorben bin, ich noch weitere Reinigung von meinen Sünden im Fegefeuer brauche, dann ist es eine Lästerung des Sühnewerkes Jesu.
Amen.
Und wir sollten die Ohren verschließen, am besten laut ein Lied singen und uns schleunigst wegbegeben, ja, fluchtartig davon uns bewegen, weil das ist eine ganz gefährliche Irrlehre. Und sie verachtet das Kreuz Jesu. Genauso wie die Transsubstation, aber Thomas weiß es gemeint. Die Wandlung in der Eucharistie. Vielleicht erkläre ich es kurz, wenn ich das einmal aufgehört habe. Das katholische Verständnis vom Abendmahl ist, dass der Priester, ich sage es mal salopp, Zauberworte spricht, abracadabra. Er spricht ein Wort aus und dann wird aus der Oblate, aus der Hostie, wird der tatsächliche Leib von Jesus Christus.
Und das jedes Mal.
Und es steht im katholischen Katechismus, immer wenn er das sagt, stirbt der Sohn Gottes aufs Neue.
Oh Gott.
Und deswegen Das ist eine der Grundlehren im Katholizismus, weshalb das für mich auch ein Punkt ist, wo bei mir alle Alarmglocken angehen.
Ja.
Egal wie charismatisch und in was für einem tollen Gewand sie daherkommen. Deswegen knien sie nieder, deswegen beten sie die Hostie an. Knien nieder vor der Monstranz, wo quasi die Hostien liegen, bekreuzigen sich vor ihr, weil Gott selbst ja dort ist und er braucht Anbetung. Und das ist eine Verspottung des Sühnetodes Jesu. Das ist nicht nur naive Protestanten, wir denken, ja, die haben halt warum wir jetzt nicht mit den Abendmahl feiern, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich irgendwelche Details, aber da sind grundlegende Unterschiede. Andere fundamentale Wahrheiten sind die Jungfrauengeburt. Wer daran rüttelt an allem, dann können wir das Buch wegschmeißen, wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Die Lehre der Buße. Du musst nur glauben. Sprich nach und sag Amen und alles wird gut. Die Lehre der Buße ist eine grundlegende Wahrheit. Die Lehre über Heiligung, Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen. Grundlegende Wahrheiten. Wenn wir uns so umgucken, denken wir, das sind die besonderen, die Sonderwahrheiten. Aber das sind grundlegende Sachen. Dass der Christ Abstand nimmt von Sünde, ist etwas Grundlegendes. Und natürlich der göttliche Ursprung der Bibel. Wie stehen die Dinge, die wir hören bzw. lesen, gegenüber diesen Wahrheiten? So können wir ganz schnell vollziehen, einen Schnelltest machen, ohne große exegetische Ausarbeitungen zu verfassen und können feststellen, welcher Geist dahinter steht und welcher nicht. Diese Wahrheiten sollten die Grundüberzeugungen eines jeden Christen sein.
Vielleicht als kleine Ergänzung, das ist also sicher keine abschließende Aufzählung, aber wir haben zum Beispiel halt noch als Ergänzung ein. Wir müssen jetzt nicht das alles abschließend aufzählen, aber Auferstehung ist, denke ich, auch noch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Auch umstritten und angebrochen ist heutzutage.
Die Auferstehung Jesu Christi, die Himmelfahrt Jesu Christi, die Wiederkunft Jesu Christi, das sind Sachen, die werden seit 1900 Jahren feste Bestandteile des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Von dort wirst du kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wie viele leugnen das? Wie viele leugnen die Auferstehung Jesu? Sagen, das kann gar nicht sein. Das sind dämonisch inspirierte Lehren, die uns da verkauft werden. Okay. Oder auferstanden ins Ex Cathedra. Ja, wenn wir so wie der Goethe-Fanclub. Wir lesen Goethe und Goethe weilt jetzt, weil wir seine Schriften lesen, mitten unter uns. Und so ähnlich ist das ja auch, wenn wir die Bibel lesen, dann weilt ja Christus. In der Verkündigung ist er auferstanden. So wird es in der evangelischen Fakultäten erzählt. Okay. Die Lehre, die Predigt, die wir hören. Ja, es gibt viele Einblicke, die man lieber nicht haben will. Die Lehre, die Predigt, die wir hören, muss immer darauf geprüft werden, ob sie diesen Grundwahrheiten entgegensteht oder ob sie sie aufweicht, irgendwie da so was reinbringt, so einen kleinen Riss reinbringt und ein Same des Zweifels reinkommt. Wir sollten uns immer die Frage stellen, werden diese Grundwahrheiten abgelehnt, verneint? Egal ob direkt oder indirekt. Halleluja. 6.3. Bringt die Lehre, die ich höre, das Buch, die Verkündigung und so weiter, die Frucht biblischer Verkündigung hervor? Wir sind schon sehr spät dran, deswegen machen wir das mal schnell. Franz, kannst du mal 1. Timotheus 1, Vers 5 vorlesen? Und Dominik, 2. Timotheus 3, 16 und 17.
1. Timotheus 1, Vers 5.
Ja.
1. Timotheus 1, Vers 5.
Ja, les vor.
Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.
Und 2. Timotheus 3, Vers 16.
Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit.
Halleluja. Und Vers 17.
Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.
Ja, danke schön. Also, wir prüfen das Leben derjenigen, nicht die das verkündigen, die die Lehre verkündigen, sondern wir prüfen das Leben derer, die sich das anhören, die davon leben, die das jeden Tag aufnehmen. Ist da Liebe? Ist da Liebe? Das Ziel aller Verkündigung, sagt Paulus, ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. So, Liebe ist eines der wichtigsten Merkmale, die Christen haben. Ein Christ ohne Liebe ist kein Christ. Und wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, was aus meinen Botschaften hervorgeht, ist, dass ihr alle in Liebe wächst. Und dann in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da heißt es, dass das Wort Gottes nützlich ist zur Belehrung. Das bedeutet, dass wir nicht unwissend sind über den Willen Gottes. Der Wille Gottes wird vermittelt. Wir sagen nicht, ja, hier steht das so, aber wer weiß, ob das wirklich so ist. Der Wille Gottes wird vermittelt. Die Schrift ist nützlich zur Überführung und nicht für falschen Frieden. Biblische Verkündigung überführt von Sünde. Halleluja, Gott sei Dank. Sie überführt von Sünde. Wenn ich Friede haben kann mit meiner Sünde und in der Predigt sitzen kann, dann stimmt irgendwas an der Predigt nicht. Das Thema Sünde sollte eines der Hauptthemen unserer Verkündigung sein. Nicht das Hauptthema, aber auf jeden Fall ein Bestandteil unserer Verkündigung. Weil solange wir Menschen sind, betrifft uns das Thema Sünde. Die Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung und, was habe ich hier geschrieben? Nicht für das Übertünchen von Fehlverhalten. Die Schrift, biblische Verkündigung, weist uns zurecht. Sie konfrontiert uns mit unserem Fehlverhalten. Sie deckelt nicht. Sie schützt nicht Sünde oder irgendwelche falschen Ansichten oder irgendwelchen verletzlichen Worte oder sonst irgendwas, sondern sie weist zurecht. Ich will keine Predigt hören. Das ist für mich eine verlorene Stunde Zeit, wenn ich eine Predigt gehört habe ohne eine Zurechtweisung. Wie ich auch mal jetzt vor kurzem mir offenbart wurde, no challenge, no change. Keine Herausforderung, keine Veränderung. Und die Schrift ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das bedeutet im Gegensatz keinen Frieden mit Sünde. Ich will vorankommen, ich will wachsen in meinem Lebenswandel. Gerechtigkeit nicht im Sinne von meine Stellung vor Gott, dass ich gerecht gesprochen bin, geheiligt durch Jesus bin, sondern Gerechtigkeit im Sinne von, dass mein Lebenswandel Gott widerspiegelt. Das alles sind so wichtige Themen, die wir jetzt nicht weiter erörtern können. Punkt 6, Punkt 4. Wie steht die Lehre der Kirchengeschichte zu der Verkündigung und zur Lehre, die wir gerade aufnehmen? Es gibt grundlegende Wahrheiten, die seit 1800 Jahren fest verankert sind in der kirchlichen Überlieferung und wo niemand was dran rummäkelt. Und wir tun gut daran, immer mal wieder zurückzukommen zu unseren Glaubensvätern. Deswegen lese ich so gerne die Bücher von Leuten, die vor 100, vor 200, vor 300, sogar vor 400 Jahren gelebt haben und kann daraus so Überzeugungen bekommen, die mich erbauen und die ja, mich stärken in dem, was die Schrift sagt. So eine völlig neue Lehre, die niemand vorher wusste, wie zum Beispiel Post-Tribulation-Entrückung. Also eine Entrückung nach der Trübsal. Das ist eine richtig neue Lehre. Dieses, wenn ihr schon mal davon gehört habt, von diesen, wie heißen die Bücher, Left Behind hier, dieses Finale Gottes. Dieses Szenario, die Entrückung kommt und auf einmal sind alle Christen weg und nur noch die Kleidung liegt da und die Flugzeuge stürzen ab, weil die Piloten Christen waren. Und das ist ein Unsinn. Die meisten Christen im Westen glauben das. Bevor die große Trübsal kommt und die Verfolgung losgeht, werde ich ja sowieso entrückt. So, erzähl das mal den Geschwistern in Nordkorea, den Geschwistern in China, den Geschwistern in Indonesien, den Geschwistern in all den muslimischen Staaten. Erzähl denen das mal. Du spuckst sie förmlich ins Gesicht und die sagen, ja weißt du, bevor es schlimm wird, wirst du ja entrückt. Das ist eine neue Lehre, die zurückgeht auf eine Prophetie, eine sogenannte Offenbarung, die eine junge Frau hatte. Und wo anders als in Amerika. Halleluja. Okay. Gibt es erstmal, bevor wir zu den Übungsbeispielen kommen, kurze, knackige, konkrete Fragen. Dann dürft ihr die jetzt gern loswerden.
Also in der Kirchengeschichte, da gibt es durchaus auch so viel Umstrittenes, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, also ich meine damit, auf jeden Fall haben in den letzten 2000 Jahren viele Leute auch viel Unsinn erzählt. So wie das Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Das sind Sachen, auf die sich alle Christen oder viele Christen berufen haben. Es gab über die Jahrhunderte immer wieder Erweckungen. Auch innerhalb der katholischen Kirche gab es Leute, die den echten Jesus kannten. Und sowas meine ich. Also ich meine nicht die Lügen von vor 500 Jahren, die brauchen wir nicht. Aber niemand von uns würde sagen, dass Martin Luther nichts zu sagen hätte. So, und er ist auch ein Teil der Kirchengeschichte. Ja, Augustinus und so weiter. Hm. Ja. Habe ich nicht gesagt, dass das so ist. Wie gesagt, die Verführung fing ja schon zu biblischen Zeiten an. Hat noch jemand eine Frage? Enrico, du guckst so grimmig.
Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt unsicher bin, dann tue ich ja auch, indem ich, sage ich mal, zu Geschwistern gehe, wenn ich weiß, dass die das Wort Gottes als gut finden. Aber ich frage mich, wie das da jetzt reinpasst.
Das ist auf jeden Fall auch im Prinzip, dass wir gemeinsam prüfen, dass wir gemeinsam die Schrift erforschen und dass wir zusammen schauen, was ist denn der Wille Gottes. Weil es ist ja auch eine Sache des Wachstums. Das heißt, keiner von uns hat alle Erkenntnis und wir brauchen einander. Auch ich nicht, sorry. Diese ganze Lehre jetzt, die ich hier zusammengezimmert habe, ist nicht vollständig. Also gibt es durchaus noch viele Aspekte, die noch dazukommen können. Wir machen mal die Übungsbeispiele. Das sind reale Zitate aus Büchern, aus Verkündigungen, aus Dingen, die durchaus aktuell sind und die heute auch Christen lesen. Also kommen wir schauen mal das erste Zitat an. Da wird zitiert, ich, Jesus, bin der beste Weg, wie die Menschen zum Papa kommen können. Wie jetzt? Ist er nicht der beste Weg, zum Vater zu kommen? Da ist der Beste in Beziehung. Es gibt auch noch andere Wege zu Gott. Und das ist eine Lüge. So, also wir lesen ja ein Statement, wo niemand von uns denken würde, oder was sich in allererster Linie ganz nett anhört, aber was mit zum Beispiel Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, nicht übereinstimmt. Und das ist ein Buch, was ein Bestseller war unter Christen, unter evangelikalen, charismatischen Christen. Kam jetzt auch als Kinofilm, also die Hütte, jetzt wissen wir es ja alle. Genau. Ich könnte auch noch mehr bringen, aber davor schummen wir uns lieber. So, jetzt kommt ein längeres Zitat, ich lese das mal vor. Unterm Strich gesehen ist es so, dass der Heilige Geist sie niemals ihrer Sünden überführt. Er kommt, hör mal auf, Franz, bitte. Er kommt niemals, um ihre Fehler herauszustellen. Ich fordere sie heraus, eine Schriftstelle in der Bibel zu finden, die besagt, dass der Heilige Geist kommt, um sie ihrer Sünde zu überführen. Der Heilige Geist überführt niemals Christen von ihrer Sünde. Er kommt niemals und stellt einen Fehler heraus. Es braucht keine Offenbarung vom Heiligen Geist, um zu sehen, dass du versagt hast. Was sie hingegen brauchen, wenn sie wissen, dass sie versagt haben, ist vielmehr, dass der Heilige Geist sie von ihrer Gerechtigkeit überzeugt. Autsch, autsch, autsch. Bestseller. Bestseller. So, jetzt erklärt mir mal, warum stimmt das nicht? Oder was stimmt da nicht?
Widerspricht den biblischen Aussagen.
Naja, ich würde es noch nicht so pauschal sagen, weil das ist durchdrungen, weil er nimmt die Schriftstelle, dass der Heilige Geist, also dass der Vater den Heiligen Geist sendet, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen, wo aber tatsächlich halt von Menschen allgemein gesprochen wird. Also man kann, wenn man nur diese Schriftstelle betrachtet, auf die er sich ja hier offensichtlich bezieht, kann man durchaus in dem Kontext sehen. Also kann man das an sich rausgenommen unterstreichen, dass aus der Schriftstelle nicht Christen angesprochen werden, aber im Gesamtkontext, dass Christen nicht von Sünde überführt werden können, widerspricht halt den ganzen Episteln, wo sonst könnten sie sich sparen, Ahnung und Zurechtweisung und so weiter an den Brief zu schreiben. Und ich meine, auch der letzte Satz, der bezieht sich vielleicht auf den Vers, dass aus dem 1. Johannesbrief, dass wenn wir ein Versagen, dass, also wenn wir Gott unser Versagen bringen, dass Gott größer ist, weil er unser Herz kennt, aber auch das ist halt wieder eine ganz einseitige Beleuchtung. Sicher braucht man das, dass Gott einen überzeugt, man ist gerecht durch das Blut Christi, man ist gerecht gemacht worden, aber das ist halt sehr, wenn man das nur so liest, ist es halt sehr ungesund, weil der Heilige Geist überführt definitiv auch von Sünde, aber es ist auch seine Aufgabe, von der Gerechtigkeit Christi zu überzeugen.
Ja.
Also das ist halt so diffus.
Hier sehen wir so ein ganz typisches Beispiel, weil, wie Felix schon sagte, der Heilige Geist muss mich natürlich von meiner Gerechtigkeit überzeugen. Der Heilige Geist muss mir Zeugnis geben, dass ich gerecht bin. Aber er vermischt das mit einer extremen Ansicht, die sagt, der Heilige Geist überführt niemals von Sünde.
Und es niemals ist mehrere Male.
Ja.
Es ist eine Lüge nach der anderen.
So, und der Punkt ist, es gibt keine Schriftstelle, die sagt, dass der Heilige Geist Christen von Sünde überführt. Das, was Felix angesprochen hat, Johannes Kapitel 16, wenn der Heilige Geist zu euch gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Da steht die Welt. So, wie gehen wir jetzt damit um? Wir gucken den Gesamtkontext der Schrift an. Wir haben gerade gelesen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist eingegeben und nützlich zur Unterweisung, zur Überführung. Jesus sagt zur Gemeinde in Laodicea, Offenbarung Kapitel 3, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So, hier haben wir jetzt nur zwei Schriftstellen, die eindeutig das Gegenteil sagen. Und Jesus macht das nicht, indem er selbst leibhaftig erscheint, genauso wie nur das bloße Bibelwort an sich uns überführt, sondern es ist der Dienst des Heiligen Geistes. Das heißt, aus dem Gesamtkontext wird bewiesen, dass das eine Irrlehre ist. Eine äußerst gefährliche und populäre Irrlehre.
Aber so leicht war das jetzt an sich nicht.
Das erste war sehr leicht, das war schon ein bisschen also knackiger.
Ja, weil das halt so diffus ist. Ne?
So, jetzt gehen wir mal weiter. Deshalb legen wir Wert auf eine fundierte Einführung in die biblischen Grundwahrheiten im Licht der katholischen Tradition.
Das ist verkehrt rum.
Warum verkehrt rum?
Ja, man kann die katholische Tradition prüfen im Lichte der biblischen Grundwahrheiten.
Ja. Perfekt, und besser kann man es nicht aussagen. Wir lesen die Bibel nicht durch die Brille einer menschlichen Tradition, sondern wir prüfen die menschliche Tradition anhand der Bibel. So, hier liegt ein, übrigens auch ein Bestseller-Autor in charismatischen Kreisen. Ganz fundierte Grundwahrheiten, dass die Bibel das Maßgebliche, dass die Messlatte für uns für Wahrheit ist, ist hier missachtet worden. Das ist jetzt das letzte Katholische und dann machen wir noch was anderes. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. In anderen Worten, durch die Taufe erlebe ich Wiedergeburt. Warum kriegst du da so ein komisches Rebecca?
Ich bin noch in die andere.
Ach, du bist noch in dem anderen. Okay. Okay, Christiane?
Ja, wenn man Jesus als ein Herr hat, ist doch das Wiedergeburt.
Was ist Wiedergeburt? Wir müssen die Schrift nehmen und gucken, was ist denn eigentlich Wiedergeburt? Und Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, wenn du nicht durch Geist und Wasser geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von Neuem geboren werden. Und wenn wir alle Schriftstellen über die Wiedergeburt nehmen, sehen wir auf der einen Seite, dass es nichts mit dem Wasser im Wort zu tun hat und es hat auch nichts mit der Wassertaufe zu tun. Also die Grundlage der katholischen Lehre und der übrigens evangelisch-lutherischen Lehre, dass ich durch die Taufe als Baby eine Wiedergeburt erlebe. Ganz schön krass, oder? Ja, es ist... Das ist katholischer Katechismus. Okay, wir kommen zum letzten.
Das Sakrament ist ja auch nichts, was ich hier schon mal gelesen habe.
Ja, das ist wieder ein weiterführendes Thema. Ich lese mal vor. Jesus. Jesus hat die Last des Gesetzes von euren Schultern genommen. Das Gesetz hat jetzt keine Macht mehr über euch. Jesus ist zugleich das Versprechen und die Erfüllung. Willst du damit sagen, dass ich die Gebote nicht befolgen muss? Mac hatte aufgehört zu essen und konzentrierte sich völlig auf das Gespräch. Ja, in Jesus unterliegst du keinem Gesetz. Alle Dinge sind erlaubt. Okay, jetzt kann mal jemand was sagen, der noch nichts gesagt hat. Wer möchte was sagen?
Jesus bestätigt das Gesetz in allen Gesetzen. Und es gibt ja immer noch Gesetze, die Liebe deiner Nächsten oder die du Gott an Gott hast.
Und sind alle Dinge erlaubt?
Ja. Alle Dinge sind erlaubt, aber nicht alles Dinge zu machen.
Genau. Oder zum Nächsten. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Ich kann heute Abend mit einer Prostituierte nehmen.
Und dann ist es ein Willenskanal, zum Beispiel, haben wir ja heute schon gelesen. Also sich alles. Und so.
Es ist ein. Das ist ja ganz typisch, das ist auch was die meisten Christen glauben, dass Christen nicht mehr unter einem Gesetz sind. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Wir nehmen ein, zwei Bibelstellen aus dem Römerbrief und aus dem Galaterbrief und sagen, wir sind nicht mehr, wir haben kein Gesetz. Das bedeutet, ich kann machen, was ich will. Und egal, was ich tue, ich bin bei Gott angenommen und alles ist gut. Das ist eine Lüge. Wo wieder einige wenige Sachen genommen werden und der Rest, der Gesamtkontext, außer Acht gelassen wird. So, das waren mal ganz knackige Beispiele für wie subtil und wie hinterhältig Irrlehre daherkommen kann und wie wichtig das ist, dass wir reif werden zu prüfen. Ich bete noch kurz und dann sind wir am Ende. Jesus, ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe und deine Führung. Ich danke dir, dass du uns in die Wahrheit hineinführst durch den Heiligen Geist. Und Herr, wir wollen Männer und Frauen des Wortes sein, die stehen auf dem Fundament deiner Worte und die wissen, worauf sie sich verlassen können. Und Herr, wir wollen die prüfen, die sich anmaßen, an Christi statt zu reden, die sagen, ich verkündige den Willen Gottes, das Wort Gottes. Herr, wir wollen sie prüfen, nicht weil wir das toll finden, was Schlechtes herauszufinden, sondern weil wir das Gute wollen, das Wahrhaftige. Herr, ich bitte dich, dass du die vielen Dinge, die wir jetzt heute Abend gehört haben, dass du die in unserem Herzen festmachst und dass wir da weitergehen und weiter Schritte gehen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir verabschieden offiziell Speckmanns. Ich möchte euch noch die Möglichkeit geben, wenn ihr noch Fragen habt, hat noch jemand Fragen? Oder? Okay, Rebecca, schön laut.
Ich muss leider sagen, dass ich los geworden bin, genau mit diesem Glauben, bevor er eben wieder gekriegt hat. Und zwar, dass bevor das jetzt schlecht wird, dann wieder weg sein. Also ich wurde als Kleinkind schon noch gezwungen gewesen, Filme anzugucken, die genau das erklären. Also kannst du das mir irgendwann erklären?
Irgendwann kann ich dir das erklären.
Ich glaube, jetzt gibt es nicht so viel Zeit. Aber dieser Punkt ist für mich jetzt.
Okay, es hat mir Freude gemacht.